SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Überraschung in der Ukraine. Laut Prognosen erreicht die Partei von Präsident Zelensky nun doch die absolute Mehrheit. Wir klären gleich, was damit alles anders werden könnte im Land. Vor der neuen Hitzewelle ist nach der vergangenen, was die SBB für diese Woche alles vorkehrt und für darüber hinaus. Die Straße von Hormus. Wenn die Schlagader der Weltwirtschaft blutet, dann blutet auch die Weltwirtschaft. Eine aktuelle Betrachtung im Rendezvous. Und um 13 Uhr unser Rendezvous mit der Welt, diese Woche mit Mumbai. Unser Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn beginnt in seinem Wohnquartier, einem Multikulti-Quartier.
Wo einerseits die Bollywood-Stars wohnen, dann die Superreiche in den Penthouses, aber auch die Kunstszene verankert ist und auch die ursprüngliche Bevölkerung von Mumbai, die Kohlis, wie sie sich nennen. Und die kommen alle eigentlich relativ gut miteinander aus.
Wo Mumbai boomt, um eins bei uns. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Ja, damit hat nicht einmal Volodymyr Zelensky gerechnet, dass er mit seiner Partei im ukrainischen Parlament die absolute Mehrheit erreichen wird, also allein ohne Koalition wird regieren können. Und genau danach, nach diesem durchschlagenden Erfolg, sieht es jetzt aus. Laut Prognosen ukrainischer Medien gewinnt Zelensky mit seiner Partei mehr als die Hälfte der 450 Sitze. Ich fragte David Nauer in Kiew, was dieses Resultat für die Ukraine bedeutet.
Ja, wenn das wirklich so kommt, dann kann dieser junge, neue Präsident richtig gehend durchregieren. Das heißt, er kann seine Reformen, diese vielen Reformen, die er skizziert hat, die er geplant hat, kann er durchziehen, ohne Hindernisse eigentlich. Er möchte ja sehr radikal gegen die Korruption vorgehen. Er möchte auch das politische System umbauen. Unter anderem möchte er Elemente der direkten Demokratie, also Volksabstimmungen einführen. Er hat es jetzt also in der Hand, das Land so umzugestalten, wie es ihm vorschwebt, falls sich das tatsächlich bestätigt mit dieser absoluten Mehrheit im Parlament.
Zelensky ist ja auch ein erklärter Gegner des Krieges im Osten. Kann er den stoppen jetzt?
Na, er kann es mindestens versuchen. Er kann versuchen, seinen neuen Ansatz bei der Lösung dieses Konfliktes anzuwenden. Zelensky hat in den letzten Wochen schon gezeigt, dass er kompromissbereit ist gegenüber den Separatisten, auch gegenüber Russland. Aber dennoch wird es natürlich schwierig für ihn, diesen Krieg jetzt einfach so zu stoppen, denn für einen Krieg braucht es immer zwei und das heißt, die andere Seite muss auch bereit sein und von den Russen respektive den Separatisten gab es bisher gemischte oder eher negative Signale.
Gestern ging Zelensky ja noch von einer Koalition aus. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, es ist etwas ziemlich Verrücktes passiert und das hat mit dem ukrainischen Wahlgesetz zu tun. Dieses Wahlgesetz ist ziemlich kompliziert. Es ist so, dass die Hälfte der Parlamentssitze über Listen besetzt wird und die andere Hälfte über Wahlkreise, also über ein Majorzsystem. Und gestern Abend wurden dann also die Nachwahlbefragungen bekannt. Da dachten alle, inklusive Zelensky selber, dass der Präsident einen Koalitionspartner brauche. Und Zelensky hat sogar eine Partei angeboten, eben solche Koalitionsverhandlungen zu führen. Jetzt aber über Nacht und auch heute im Laufe des Morgens sind Resultate eben von diesen Wahlkreisen eingetröpfelt. Und das ist jetzt eben ganz anders gekommen, diese zum Teil total unerfahrenen, völlig neuen Kandidaten von Zelensky, die gewinnen jetzt auch einen Wahlkreis nach dem anderen. Und deswegen sieht es im Moment danach aus, dass sie eine absolute Mehrheit erringen werden.
Sie haben das Stichwort schon gegeben, da sitzen viele unbekannte Zelensky-Leute wahrscheinlich neu in diesem Parlament. Kann man sagen, was das so für Leute sind?
Das sind ganz, ganz unterschiedliche Leute. Ich habe es gesagt, viele sind total unbekannt. Ich bin ein bisschen durchs Land gereist in den letzten Wochen und habe Kandidaten getroffen. Das sind zum Teil junge Enthusiasten, das sind Korruptionsbekämpfer, das sind aber auch Unternehmer. Also einer ist zum Beispiel ein Baulöwe, ein anderer ist der Direktor einer Wodka-Fabrik. Insgesamt sind es einerseits Leute ohne Erfahrung, andererseits sind es zum Teil auch sicher Opportunisten, die einfach jetzt auf diesem Zelensky-Ticket ins Parlament wollten. Und ich denke, die große Aufgabe für Zelensky wird jetzt eben nicht sein, eine Koalition zu bilden, sondern seine eigene Partei, diesen bunten Haufen zusammenzuhalten.
Einschätzungen von David Nauer derzeit in Kiew. Nun Nachrichten mit Annik Wangler, da geht es zuerst um Bundesrat Gassis und um Tabak.
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Nichtrauchen kritisiert, dass ein großer Tabakkonzern den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung im kommenden Jahr als Hauptsponsor unterstützt. Die Arbeitsgemeinschaft ist eine Sektion der Schweizer Tabakprävention. Es sei falsch, dass ein Tabakkonzern vom Bund einen solchen Auftritt zugesprochen bekomme, schreibt die Arbeitsgemeinschaft in einem offenen Brief an Bundesrat Ignazio Cassis. Sie bittet den Außenminister, die Partnerschaft nochmals zu überdenken. Auch das Bundesamt für Gesundheit kritisiert das Außendepartement. Diese Zusammenarbeit stehe im Widerspruch zur Präventionsstrategie des Bundes, erklärte das Amt gegenüber den CH-Media-Zeitungen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ebenfalls protestiert. Sie bestätigte Radio SRF entsprechende Medienberichte. Philip Morris bezahlt 1,8 Millionen Franken an den Schweizer Pavillon. Die Weltausstellung findet ab Oktober 2020 in Dubai statt. Die israelische Armee hat damit begonnen, mehrere Häuser in Ostjerusalem abzureißen. Es handelt sich überwiegend um Gebäude, die sich noch im Bau befinden. Einige Wohnungen waren laut dem UNO-Nothilfebüro OCHA jedoch von Palästinensern bewohnt. Diese wurden laut palästinensischen Aktivisten im Juni aufgefordert, ihr Zuhause innerhalb 30 Tagen zu verlassen. Die israelische Armee äußerte sich nicht zu den Berichten. Laut dem UNO-Nothilfebüro OCHA argumentiert Israel, die Gebäude stünden zu nahe an der Sperranlage, die Israel und das besetzte Westjordanland trennt. In Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam den Angriff auf das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung verurteilt. Gestern Abend hatten Demonstrantinnen und Demonstranten das Verbindungsbüro mit Eiern und Farbbeuteln beworfen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Schlagstöcke ein. Sie sei zudem schockiert über Berichte, wonach offenbar im Nachgang zu den Demonstrationen normale Bürger von kriminellen Banden überfallen worden seien, sagte Lam bei einer Ansprache. Zuvor waren auf sozialen Medien Filme geteilt worden, die zeigen, wie Gruppen von Männern mit Stöcken U-Bahnwagen stürmen und Leute schlagen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, der Japaner Yukiya Amano, ist verstorben. Das teilt die IAEA in Wien mit. Der 72-Jährige wurde vor 10 Jahren als Nachfolger von Mohamed El-Baradei zum Generaldirektor der IAEA gewählt. Er sollte bis 2021 im Amt bleiben. In der vergangenen Woche hat es allerdings Medienberichte über einen vorzeitigen Rücktritt Amanos im nächsten Jahr gegeben, angeblich aus gesundheitlichen Gründen. In Iran hat der Geheimdienst nach eigenen Angaben ein Netzwerk des US-Geheimdienstes CIA aufgedeckt. 17 Agenten seien verhaftet worden, sagte der Leiter der Spionageabwehr in Teheran. Alle seien Iraner, einigen drohe die Todesstrafe. Bei den CIA-Einsätzen gegen Iran sollen gemäß Medienberichten auch einige europäische und asiatische Staaten mitgewirkt haben. Irans Behörden haben für später weitere Informationen in Aussicht gestellt. Das Wetter. Am Nachmittag scheint trotz einigen Schleierwolken oft die Sonne. Über den südlichen Bergen bilden sich Quellwolken. Es wird 30 bis 33 Grad heiß. Morgen geht es sehr sonnig weiter und es wird mit 32 bis 35 Grad in der ganzen Schweiz noch etwas heißer.
Eben, wir stehen am Anfang einer neuen Hitzewelle. Das verheißt nichts Gutes, was die Ozonbelastung betrifft zum Beispiel. Denn viel Sonne, wenig Wind und keine Niederschläge, das ist genau die Mischung, die zu Extremwirten führt. Der Ozongrenzwert dürfte in den kommenden Tagen wieder überschritten werden. Raphael von Matt.
Vor dem Gebäude des Bundesamts für Umwelt außerhalb von Bern steht eine große Anzeigetafel. Sie zeigt die aktuelle Ozonbelastung an. An diesem Montagmorgen ist die Säule klein. Das heißt, die Belastung ist klein. Doch drinnen im Gebäude, in seinem Büro, hebt Richard Ballamont trotzdem den Mahnfinger. Ballamont ist der oberste Hüter der Luftreinheit in der Schweiz. Und er weiß, so tief wie heute Morgen bleiben die Ozonwerte sicher nicht. Am stärksten steigen die Werte während einer stabilen Schönwetterperiode, wie zum Beispiel Ende Juni. Ballamont beugt sich über eine Schweizer Karte und zeigt mit dem Finger auf das Tessin.
Violette Situation, das heißt sehr hohen Werte im Tessin und ein bisschen in der Region von Genf. Das war eben die typische Situation, die Region, die am meisten betroffen sind von Ozon, weil sie haben auch am meisten Strahlung.
Der Ozongrenzwert liegt bei 120 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ende Juni, Anfang Juli wurde dieser Grenzwert im Tessin während zweier Wochen jeden Tag überschritten. Dabei wurden Werte bis 290 Mikrogramm erreicht. Weil die Kantone für Maßnahmen zuständig sind, reagierten die Tessiner Behörden mit tieferen Tempolimiten auf den Autobahnen. Auch auf der Alpennordseite stiegen die Ozonwerte über den Grenzwert, lagen aber deutlich unter den Tessiner Werten. Gefährlich für die Gesundheit sei das aber nicht, beschwichtigt der Experte des Bundes.
Es gibt Leute, die das mehr geübt sind, draußen tätig zu sein und spüren gar nicht. Und anderen sind eher empfindlich und reagieren schneller. Aber das sind reversible Störungen. Das ist störend, aber das ist nicht in dem Sinn gravierend für die Gesundheit.
Am ehesten spüre man ein Brennen in den Augen oder ein Kratzen im Hals. Balamont empfiehlt, man solle bei einer hohen Ozonbelastung auf körperliche Anstrengung verzichten. Wenn jemand Sport treiben wolle, dann besser am Morgen, wenn die Ozonwerte tiefer seien. Nun schaut der 60-jährige Biochemiker aus dem Fenster in den blauen Himmel und sagt, es gebe auch Faktoren, die zu tieferen Ozonwerten führten.
Sofort, wenn leichte Brise gibt, werden die Schadstoffe auch verdünnt und dann gibt es nicht mehr so hohe Ozon. Auch wenn der Himmel ein bisschen milchig ist oder irgendwie nicht ganz blau, dann gibt es nicht so viel Strahlung und die Ozonkonzentration steigt nicht so stark.
Generell sei die Ozonbelastung in den vergangenen 15 Jahren gesunken, beispielsweise wegen schärferen Abgasgrenzwerten. Auch schädliche, flüchtige organische Verbindungen von Lösungsmitteln und Farben werden seit Jahren stärker reguliert, wie Balamont erklärt. Er erwartet, dass die Grenzwerte in den nächsten Tagen wieder übertroffen werden. Vom Bund sind aber keine Sofortmaßnahmen zu erwarten. Der Bund setzt auf eine längerfristige Senkung der Ozonbelastung und nimmt dabei punktuelle Extremwerte in Kauf.
Und die Hitze beschäftigt auch die Bahn und ihre Passagiere. Bei 30 Grad und mehr kommt es immer wieder vor, dass sich Gleise verformen und nicht mehr zu befahren sind. Die Folge davon: Verspätungen, Umleitungen, Zugausfälle. Heute Morgen hat die SBB in Olten informiert, wie sie in Zukunft mit Hitzewellen umgehen will. Regionalkorrespondentin Wilma Hahn.
Als Ende Juni die Schweiz mächtig schwitzte, verbogen sich gleich auf mehreren Bahnstrecken die Gleise. Diese Woche steht die nächste Hitzewelle an, gut möglich, dass dies wieder passiert. Stefan Sommer ist bei der SBB für die Fahrweginfrastruktur zuständig, mit anderen Worten auch für Gleise, die sich durch die Hitze verbiegen.
Also über die letzten 10 Jahre gesehen hat das nicht zugenommen. Wir haben dann immer so zwischen 5 und 15 Gleisverwerfungen. In diesem Jahr, das ist so, also die Hitzewelle, die wir hatten, da hat jetzt die Anzahl ein klein wenig zugenommen.
Gleise, die sich wegen der Hitze verbiegen, dürfte es in Zukunft auf dem Schweizer Bahnnetz also öfters geben, wenn die SBB nicht handelt. Genau dies will sie aber tun. Das A und O sei der Unterhalt der Gleise, sagt Stefan Sommer. Hierfür gäbe es nur mehr Geld vom Bund.
Der Unterhalt war ja zwischen den Jahren 2000 und 2010 etwas stiefmütterlich behandelt worden. Es ist uns jetzt gelungen, diesen Unterhalt in der heutigen Leistungsvereinbarung wieder hochzufahren, dass wir eben auch das Gleis, das heute nicht ganz in einem ganz guten Zustand ist, dass wir den Zustand wieder optimieren können.
Der Zustand der Gleise ist das eine, das andere könnte Farbe sein. Ausländische Bahnen und auch die Rätische Bahn testen, ob die Schienen sich weniger stark erhitzen, wenn man sie mit weißer Farbe anmalt. Die SBB hat nun entschieden, ebenfalls einen solchen Test durchzuführen.
In der Tat ist es so, dass wir auch jetzt bei der SBB diese Hitzewelle nutzen. Also von dem her bin ich glücklich, dass wir nochmal eine Hitzewelle haben. Wir machen Feldversuche, wo wir verschiedene Gleise mit unterschiedlichen Farben weiß anmalen. Und dann werden wir dort messen, welche Wirkung das gibt.
Neben der Temperatur der Gleise beschäftigt die Bundesbahnen auch die Temperatur in den Zügen. Viele Kunden hätten reklamiert, sagt Linus Loser, Leiter Bahnproduktion. Denn die SBB kühlt die Waggons nur bis etwa 28 Grad herunter. Sie hält sich hierbei an eine europäische Norm. Diese wolle man nun überdenken, so Loser.
Gleichzeitig werden wir uns für die Zukunft aber auch Gedanken machen, ist diese Sollgrenze noch richtig oder braucht es da allenfalls Ajustierungen? Diese Überlegungen werden wir aber gesamtheitlich machen, also auch anschauen, was würde es ökologisch bedeuten, wie viel Energie mehr braucht es.
Die Frage ist also, ist es möglich, die Hitze in den Zügen zu lindern, ohne viel mehr Energie zu verbrauchen und damit den Klimawandel zu fördern? Eine Antwort hierzu, die gibt es noch nicht.
12.45 Uhr. Das da haben wir noch für Sie. Abfallsäcke an der prallen Sonne stinken. In Rom stehen derzeit ganz viele Abfallsäcke an der prallen Sonne. Die Straße von Hormus, Brennpunkt strategischer Rivalitäten, schon lange. Und Schuldenfalle, Schweizer Franken, Bericht aus Polen. In Rom stinkt der Müll zum Himmel. Rom hat als einzige europäische Großstadt ihr Müllproblem seit Jahren nicht im Griff. Und weil die Kirchenabfuhr in der italienischen Hauptstadt zu wenig Kapazitäten hat, den Abfall regelmäßig und vor allem zuverlässig zu entsorgen, hat sich die Müllkrise in den letzten Monaten weiter zugespitzt. Die Abfallberge wachsen und wachsen, bleiben oft Tage oder gar Wochen lang liegen. Selbst dann, wenn Rom den Abfall auch im Ausland verbrennen lässt. Ursachen und Folgen im Beitrag von Italien-Korrespondent Franco Battel.
Es sind nicht Geier, die über Rom kreisen, es sind Möwen. Eigentlich leben Möwen am Meer. Doch sie haben längst gemerkt, dass ihr Leben in der italienischen Kapitale viel bequemer ist. Spaghetti, Pizza, Melonen. Möwen picken alles auf, was Römerinnen und Römer in ihre Müllsäcke stopfen, die dann aber Tage oder gar Wochen lang auf den Straßen stehen bleiben. Roms Müllkrise zieht aber auch Wildschweine, Ratten oder Mäuse an. Auf der Via Gregorio VII lärmt der Morgenverkehr. Wir befinden uns in der Nähe des Vatikans. Man sieht die Kuppel des Petersdoms, aber auch Berge von Müllsäcken. Aufgeschlitzt oder auch nicht, ein Bügelbrett, viel Karton, eine gammlige Matratze. Gleich daneben serviert Giorgio in seiner Bar Kaffee und Cornetti, also Gipfel gefüllt mit Konfitüre oder Nutella. Schwierig ist das, sagt Giorgio.
Non c'è un ricambio, non viene portata via la spazzatura, quindi l'inquilino normale butta la spazzatura su quella che ha preso il giorno prima.
Niemand holt den Müll ab. Die Leute werfen ihre Säcke auf jene, die sie gestern schon deponiert haben, sagt der Barbesitzer. Die Statistik sagt, rund 300 Tonnen bleiben jeden Tag auf Roms Straßen stehen. Jetzt am Morgen liegt der Müll noch am Schatten, doch bald kommt die Sonne und mit der Hitze kommen die Gerüche.
I disagi sono infiniti, a parte gli odori che ovviamente sono inevitabili, perché poi adesso si trova all'ombra, ma fra
1900 Euro Abfallgebühr zahle er jährlich für seine Bar. Was bekomme ich dafür? Fragt Giorgio, der keine Antwort erwartet. Ein paar hundert Meter weiter betreibt Rosanna eine Wäscherei, vor der ebenfalls ein Müllberg liegt.
È un completo caos.
Ein totales Chaos. So schmutzig wie heute war Rom noch nie. Nie.
Roma non me la ricordo mai così sporca. Mai.
Wir verlieren unsere Würde, unsere Dignità, sagt Rosanna, die nebenher Wäsche bügelt. Alle sagen, dass es noch nie so schlimm war. Ärzte warnen gar vor der Ausbreitung ansteckender Krankheiten. Kinder solle man besser nicht in die Nähe überquellender Kehrichtcontainer lassen. Roberto Scacchi ist Präsident der Umweltorganisation Lega Ambiente in Rom. Was ist hier schiefgelaufen? Um das zu erklären, blickt Scacchi 50 Jahre zurück.
A Roma c'era una bruttissima abitudine, quella di Malagrotta. Malagrotta era la discarica più grande.
Während eines halben Jahrhunderts habe Rom den größten Teil des Mülls einfach in der riesigen Deponie Malagrotta vergraben, vor den Toren der ewigen Stadt. Alles. Vom Kühlschrank bis zur Orangenschale. Erst unter dem massiven Druck der EU schloss die Stadtverwaltung die Deponie, aber erst vor einigen Jahren. Das heißt, Rom hat mit Recycling vergleichsweise wenig Erfahrung. Und die Römerinnen und Römer haben wenig Lust auf Abfalltrennung. Nur 44% trennen sie selber, also Altglas, Altpapier, Plastik oder Kompost. 56% aber ist Restmüll und der müsste behandelt, entsorgt oder verbrannt werden. Nur hat die Stadt dafür in den letzten Jahren kaum Anlagen geschaffen. Viel Müll landet bei privaten Firmen im In- und Ausland, die in Rom zu oft komplett überrissenen Preisen abnehmen. Ein Business. Seit 3 Jahren regiert Virginia Racci vom Movimento 5 Stelle die ewige Stadt. Im Wahlkampf hatte sie versprochen, das städtische Recycling massiv auszubauen. Tatsächlich aber sei rein gar nichts passiert, sagt Roberto Scacchi von der politisch unabhängigen Umweltorganisation.
Non si è fatto assolutamente niente, non è che non si è fatto pochissimo, non si è fatto assolutamente niente.
Es mangle der Stadtverwaltung an Wissen, sicher auch an Geld, zudem verhindere die komplizierte Bürokratie schnelle Lösungen. Und so fehlt es in Rom gar an Kehrichtwagen, auch weil ein Teil wegen schlechtem Unterhalt gar nicht fahrtauglich ist. Rasche Besserung ist nicht zu erwarten, sagt Roberto Scacchi. Schlechte Aussichten für Rom und dafür sehr gute für die Möwen.
Franco Battel aus Rom. Seeräuberküste, sagte man ihr früher, und noch heute ist sie Brennpunkt von strategischen Rivalitäten, die Straße von Hormus. Am Wochenende haben die iranischen Revolutionsgarden einen britischen Tanker festgesetzt, als Vergeltung für die Beschlagnahmung eines Tankers mit iranischem Öl durch die Briten. Das hat die Spannungen im Persischen Golf noch einmal erhöht, in der jüngsten Krise um das iranische Atomprogramm. Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
Der Funkspruch ging um die virtuelle Welt. Ein britisches Marineschiff fordert die iranischen Revolutionsgarden mit Nachdruck auf, das internationale Seerecht zu respektieren. Die britische Marine schaut nicht untätig zu, wenn ein Tanker unter britischer Flagge zum Abdrehen gezwungen wird. Das wollte London mit dem Funkspruch dokumentieren. Die iranische Führung kümmerte es wenig. Sie veröffentlichte ihrerseits ein Video, das zeigte, wie sich iranische Elitesoldaten aus einem Helikopter abseilen, um den britischen Tanker zu entern. Teheran spricht von einer legitimen Antwort auf die Beschlagnahmung eines Tankers mit iranischem Öl vor dem britischen Gibraltar. Großbritannien aber protestierte bis vor den Sicherheitsrat der UNO und sucht nun nach irgendeiner überzeugenden Antwort auf diese Demütigung in der Straße von Hormuz. Ausgerechnet dort, wo Großbritannien jahrhundertelang selbst den Ton angab. Lobeshymne auf Dubai und dessen Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Seeräuberküste hieß das Gebiet westlich der Meerenge noch im vorletzten Jahrhundert. Durch die Straße von Hormuz ging schon damals eine wichtige Handelsroute vom britisch kontrollierten Indien zum Hafen von Basra. Die britische Seemacht errichtete Vasallenstaaten entlang der Westküste des Persischen Golfs. Um die Durchfahrt zu sichern, schlossen die Briten Bündnisse mit lokalen Scheichs, ließen andere erbarmungslos fallen. Zwischen den Wolkenkratzern von Dubai und künstlichen Inseln im Geburtshaus von Sheikh Mohammed können Touristen heute ermessen, wie bescheiden hier vor nicht einmal 100 Jahren alles noch war. Museumsexponate zeigen das karge Leben der Beduinenstämme in der Wüste, die einfachen Küstensiedlungen der Fischer und Perlentaucher. Die Entdeckung des Öls änderte alles, ließ die arabischen Scheichtümer am Golf innerhalb weniger Jahrzehnte unverschämt reich werden. Aber auch auf der anderen, der persischen Seite der Straße von Hormuz nahm der Westen Einfluss, scheute sich nicht, in die Regierungsgeschäfte einzugreifen, um seine Interessen in dieser für die Energieversorgung der Welt plötzlich so zentralen Region zu wahren. Doch die islamische Revolution unter Ayatollah Khomeini vor 40 Jahren entriss dem Westen die Kontrolle über das Gebiet östlich des Persischen Golfs. Ironischerweise hat Iran seinen Einfluss mit den amerikanischen Militärinterventionen der letzten Jahrzehnte noch stärken können. Von Libanon bis Jemen, das iranische Regime setzte in diesem strategischen Wettkampf auf verbündete schiitische Milizen, während seine Rivalen, die sunnitisch regierten Golfstaaten, amerikanische Präzisionswaffen erhalten. Diese bezeichnen als iranischen Staatsterrorismus, was Iran als Beweis seiner Unabhängigkeit von westlichem Imperialismus preist. Mittendrin die Straße von Hormuz. Sie markiert die neueste Frontlinie in dieser regionalen Machtprobe. Wenn die USA den iranischen Ölexport verhindern, wird überhaupt kein Öl mehr den Persischen Golf verlassen. So drohte der iranische Präsident Rouhani schon vor einem Jahr. Tatsächlich versucht Präsident Trump, mit drakonischen Sanktionen die iranische Wirtschaft in die Knie und die iranische Führung an den Verhandlungstisch zu zwingen. Bisher reagiert das Regime in Teheran mit Nadelstichen. Allein sie treiben die Kosten für die Öltransporte in die Höhe. Der norwegische Reedereiverband riet seinen Mitgliedern zur Vorsicht. Sie sollten sich möglichst weit von der iranischen Küste fernhalten, als ob das machbar wäre, in einer Meerenge, die an ihrer engsten Stelle keine 40 Kilometer breit ist und in der in zwei schmalen Fahrrinnen täglich ein Dutzend Tanker kreuzen. Die britische Regierung hat die britischen Schiffe gar angewiesen, bis auf Weiteres die Straße von Hormuz ganz zu meiden. Doch was ist die Alternative? Noch immer muss ein Drittel des weltweit verschifften Öls durch die Straße von Hormuz gezwängt werden, dieses Nadelöhr, in dem sich die ganzen Spannungen der Region bündeln.
Der Schweizer Franken gilt international als Hafen für unsichere Zeiten, eine starke und stabile Währung. Und er hat in Osteuropa Hunderttausende Menschen ruiniert. Denn sie haben vor der Wirtschaftskrise 2008 Kredite in Franken aufgenommen. Mit der Krise wurde der Franken aber teurer und teurer. Die osteuropäischen Währungen hingegen immer schwächer. Die Konsequenz? Die Kreditnehmer mussten immer mehr für die Schuld in Schweizer Franken bezahlen. In Polen hat das Parlament jetzt ein lange versprochenes Gesetz verabschiedet, das den verschuldeten Menschen helfen soll. Eine von ihnen ist Agnieszka Binka. Sie hat wegen eines Frankenkredits alles verloren und sagt, das Gesetz sei nutzlos. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny.
Agnieszka Binka hat eine Aufgabe, die eines Herkules würdig wäre. Anders als der antike Held wird sie aber nie lösen.
137 Franken dziennie odsetek karny we franka.
Ihre Schulden wachsen jeden Tag um 137 Franken. Heute sind es etwa 430.000. Es wird der zarten Polin mit dem blassen Gesicht unmöglich sein, diese Summe jemals zu begleichen. Arbeiten kann Agnieszka Binka nicht mehr voll. Es geht ihr schlecht. Sie musste am Magen operiert werden. Ihr bleibt das Existenzminimum. In Polen sind das ungefähr 300 Franken im Monat. Der erste Akt dieses Dramas beginnt 2008. Für mich und meine beiden Kinder wollte ich in Warschau eine Wohnung kaufen. 44 Quadratmeter, zwei Zimmer, 95.000 Franken. Den Kredit dafür bekommt ihre Mutter. Die alleinerziehende Agnieszka Binka verdient zu wenig. Die Deutsche Bank leiht der Familie aber nicht einfach polnische Złote. Nein, die Hypothek ist an den Schweizer Franken gekoppelt. Dieser gilt als stabiler als die polnische Währung. Deshalb sind die Zinsen für Frankenkredite tiefer. Sie gehen kein Risiko ein. Der Franken steigt oder fällt gegenüber dem Złote höchstens um einige Rappen. Das habe der Berater damals gesagt. Monate später beginnt der zweite Akt des Dramas. Die Weltwirtschaft spielt verrückt. Der Euro verliert stark an Wert, der polnische Złote auch. Der Franken hingegen wird immer stärker. Noch wertvoller macht ihn bald die Politik der Schweizer Nationalbank. Der Frankenkredit der Familie Binka wird unbezahlbar. Plötzlich mussten wir jeden Monat fast doppelt so viel Geld zurückzahlen wie vorher. Die Kinder bekommen Geld von der Schule, damit sie sich das Mittagessen noch leisten können. Die Familie kauft nur noch das Nötigste. Agnieszka Binka verkauft ihren Goldschmuck.
Mama ist pod opieką psychiatry zresztą od 2013 roku, no bo tam automatycznie utrata pracy.
Dann verliert ihre Mutter, sie, die den Kredit aufgenommen hat, die Stelle. Hat Selbstmordgedanken, braucht einen Psychiater. Die Schulden der Familie sind inzwischen viel höher als der Wert ihrer Wohnung. Der dritte Akt beginnt, der Kampf. Agnieszka Binka geht vor Gericht, verlangt, dass der Kredit annulliert wird. Sie verliert. Wütend bin ich vor allem auf die Aufsichtsbehörden. Die hätten merken müssen, welches Risiko wir eingehen. Wir, das sind viele Menschen. Jede vierte Hypothek in Polen ist eine Frankenhypothek. Es sind so viele, dass für sie sogar ein neues polnisches Wort erfunden wurde. Frankowice. Auch in anderen osteuropäischen Ländern haben sich Zehntausende verrechnet mit der vermeintlich vorteilhaften Fremdwährung. Der polnische Präsident Andrzej Duda verspricht im Wahlkampf, den Überschuldeten zu helfen. Sein Vorschlag wäre teuer für die Banken. Also wehren sie sich. Besonders die ausländischen Banken in Polen sagen, man werde sie ruinieren. Da führt das polnische Parlament den vierten Akt des Dramas auf. Es verabschiedet ein Gesetz, das es Überschuldeten ermöglicht, weitere Bankkredite aufzunehmen, zu niedrigen Zinsen als Überbrückungshilfe. Aber längst nicht allen. Ein harmloses Gesetz, eines, das die Banken nichts kostet. Das ist reine Alibi-Politik. So verschulden sich die Leute nur noch mehr, sagt Agnieszka Binka. Ihr und vielen anderen Klägern bleibt die Hoffnung, dass der fünfte Akt das Drama doch noch gut enden lässt. Geschrieben wird er in nächster Zeit vor Gericht. wahrscheinlich vor dem Europäischen Gerichtshof.
Und damit wird es 13 Uhr. Unser Rendezvous mit der Welt diese Woche in Mumbai, die Stadt der Gegensätze. Unser Mann in Mumbai, zu Mumbai, gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Annik Wangler.
Der ukrainische Präsident Zelensky kann mit seiner Partei im ukrainischen Parlament wohl alleine regieren, ohne Koalitionspartner. Laut Prognosen ukrainischer Medien gewinnt Zelensky mit seiner Partei mehr als die Hälfte der 450 Sitze. Dass ein großer Tabakkonzern den Schweizer Pavillon als Hauptsponsor an der Weltausstellung unterstützt, sei falsch. Das sagt die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Nichtrauchen in einem offenen Brief an Bundesrat Ignazio Cassis. Auch das Bundesamt für Gesundheit und die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisieren, dass Philip Morris 1,8 Millionen an den Pavillon zahlt. Um durch die Hitze verbogene Schienen in Zukunft möglich zu verhindern, prüft die SBB, ob weiße Farbe auf den Schienen Abhilfe schaffen könnten. Das sagte die SBB an einer Medienkonferenz. Weiße Schienen könnten deren Temperatur um 5 Grad tiefer halten als die bisherigen Schienen, so die SBB.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.